Herzlich willkommen zur heutigen Folge, in der es intim wird, denn wir holen den Beckenboden aus dem Keller hervor und geben ihm die Aufmerksamkeit, die er definitiv für uns Reiter und auch für uns in unserem Leben verdient hat. Denn ein gut trainierter, flexibler Beckenboden, der genauso gut anspannen wie loslassen kann, ist das A und O für einen guten Reitersitz. Und warum das so ist, das erkläre ich dir in der heutigen Podcast-Episode.
Herzlich willkommen zum Embodied Riding Podcast. Hier geht es um Themen, die in der Tiefe bewegen und das Potenzial haben, dein Reiterleben körperlich, mental und emotional für immer zu verändern. Klar, herzlich und durchdacht für dich und dein Pferd.
Lass uns also direkt starten. Warum ist der Beckenboden für Reiter so entscheidend? Naja, er ist die Verbindung zwischen Balance, Stabilität und Lockerheit. Und was wollen wir im Sattel? Naja, genau das. Wir wollen ein gutes Gleichgewicht, wir wollen eine gute Stabilität, eine gute Aufrichtung, aber wir wollen gleichzeitig auch losgelassen sein, uns mit dem Pferd bewegen. Und da spielt der Beckenboden eine ganz große Rolle. Nicht nur in dem, wie beweglich wir sind und wie gut wir aufgerichtet sind, wie stabil wir sind auf dem Pferd, sondern tatsächlich auch im Sinne der Hilfengebung. Denn umso besser unser Beckenboden ansteuerbar ist, umso besser können wir auch Bewegungen im Becken, zum Beispiel mit den Sitzbeinhöckern, ja, ansteuern und durchführen. Und der dritte Punkt ist, der Beckenboden ist ein Stoßdämpfer. Und alle von euch, die meine Episode, die vorherige über den Rücken gehört haben, wissen, ne, Stoßdämpfung der Pferdebewegung in unserem Körper ist wichtig fürs Gehirn, ist ein echtes Sicherheitskriterium. Wenn, ne, Stoßdämpfer nicht richtig funktionieren, entscheidet das Gehirn eher, dass das körperlich nicht so eine gute Situation ist und macht eher zu. Das ist ja genau nicht, was wir wollen. Aber wenn der Beckenboden als Stoßdämpfer sozusagen nicht richtig arbeitet, also die erste Schwingung, die vom Pferd so in uns reinkommt, nicht schon gut aufnimmt und weitergibt, dann kriegen wir eben auch viel zu harte Stöße in den Rücken und infolgedessen entscheidet das Nervensystem, ja, den Rücken so ein bisschen zuzumachen, um ihn zu schützen. Das heißt, wir brauchen den Beckenboden. Wir brauchen ihn, damit wir Beckenbeweglichkeit haben. Wir brauchen ihn, damit wir das Becken gut ansteuern können. Wir brauchen ihn, damit wir viel Stabilität haben und Beweglichkeit gleichzeitig. Also wirklich eben dieses Gefühl von aufgerichtet sein, gleichzeitig beweglich, aber auch die Stabilität, die dann eben auch gut mit der Pferdebewegung zusammenschwingen kann. Und alle von euch, die die letzte Folge schon gehört haben über den Psoasmuskel, denen sei jetzt verraten, der Psoasmuskel und der Beckenboden, die arbeiten in einem Team. Das heißt auch, dass ein verspannter Psoasmuskel den Beckenboden überlasten kann, genauso aber ein verspannter oder nicht richtig funktionierender Beckenboden dazu führt, dass der Psoas Stress kriegt. Das heißt, wenn wir uns mit dem Thema Becken beschäftigen und am Becken hängt ja einfach mal viel dran. Also könnte ich auch sagen, wenn wir uns mit dem Thema Becken beschäftigen, Rücken beschäftigen und Hüftgelenken beschäftigen und auch nur bei einem dieser Stichworte bei dir sofort ein bisschen ein Alarm hochgeht, weil du sagst, boah, ja, genau, da bin ich fest, da habe ich Schmerzen oder da irgendwie ist es nicht so, läuft es nicht so richtig gut auf dem Pferd oder beim Reiten finde ich es schwierig. Dann bist du hier genau richtig, weil ich genau darüber spreche, das eben in der Tiefe und vor allen Dingen nachhaltig auch aufzulösen. Es ist nämlich so, dass der Beckenboden genauso dafür verantwortlich sein kann, auch ein Hohlkreuz zu kreieren oder einen Rundrücken. Wir haben in der letzten Episode schon über den Psoasmuskel gesprochen, ja, der kann das auch, aus anderen Gründen allerdings als der Beckenboden. Und beim Reiten ist es ja so wichtig, dass wir eine gute neutrale Aufrichtung im Becken haben, damit wir eine gute Ausgangsposition für unsere Hilfengebung haben. Aber genau das ist, wenn der Beckenboden weder richtig gut ansteuerbar ist, ja, noch richtig gut anspannen und loslassen kann, der Fall. Und jetzt lassen wir uns das mal genauer angucken, weil ich glaube, wenn wir über Beckenboden sprechen, denken die meisten, ich habe einen schwachen Beckenboden. Deswegen muss ich ihn stärken. Ich glaube, das ist so eine allgemeine Wahrheit, die wir in uns tragen, weil meistens ja Beckenbodenprobleme auch nur kommuniziert werden im Rahmen von Inkontinenz, vielleicht noch von Hämorrhoiden. Ja, ich weiß nicht, ob du weißt, dass er auch so einen Spitzbauch machen kann, wenn er nicht gut trainiert ist, dass du vielleicht total schlank bist, aber immer so einen vorgestülpten Bauch hast und dich schon gewundert hast, warum das so ist. Das kann der nicht trainierte Beckenboden sein, der sozusagen dann nicht die Gedärme so richtig gut in sich trägt, sondern die, ja, gucken dann vorne sozusagen, stülpen sich so ein bisschen raus und wir kriegen so einen Spitzbauch. Und das heißt aber, das ist ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, dass, wenn es um den Beckenboden geht, es nicht immer nur um Beckenbodentraining zur Stärkung geht. Das ist schon ein Punkt, aber es geht genauso um das Thema Entspannung. Denn ich würde sagen, aus meiner Erfahrung gibt es mindestens so viele Menschen, die einen schwachen Beckenboden haben, wie welche, die einen chronisch verspannten Beckenboden haben. Und die dritte Kategorie könnte man sagen, sind einfach die, die können den Beckenboden gar nicht ansteuern. Und da weiß man gar nicht so, ist der chronisch verspannt, ist der schlaff, was ist da unten eigentlich los? Und mit dem Punkt will ich anfangen, denn wenn dein Gehirn keine Landkarte abgebildet hat für deinen Beckenboden, wirst du dich noch so sehr bemühen können. Es gibt sozusagen keine Autobahnen, die vom Gehirn in den Beckenboden führen. Deswegen kannst du da fast ja nichts ausrichten. Das heißt, dass der erste Schritt in der Beckenbodenarbeit ist dann tatsächlich erstmal zu gucken, dass die neuronale Verknüpfung wiederhergestellt wird, dass überhaupt das Gehirn den Beckenboden als solches wieder abbildet per Landkarte und dass diese Landkarte sozusagen einmal bereinigt wird. Das heißt, alle überwachsenen Straßen, die nicht mehr genutzt worden sind, ja, die baufällig sind, werden abgerissen, alles wird einmal glatt gezogen und dann baust du richtig schöne, funktionale, neue Straßen. Wenn du das nicht machst, brauchst du eigentlich auch kein Beckenbodentraining machen, denn das läuft so ein bisschen ins Leere. Das ist wie wenn du jemanden losschickst und sagst, fahr da mal hin, aber du gibst ihm eigentlich nicht den Weg, wie er da hinkommt, dann geht er im Zweifel auch unterwegs verloren. So ähnlich ist das, wenn du einfach nur versuchst, untenrum irgendwas anzuspannen in der Idee, dass das jetzt Training ist. Ja, das heißt, der erste Schritt tatsächlich im neurozentrierten Beckenbodentraining, und das ist ja wieder meine Herangehensweise, wenn du mich schon kennst, weißt du, ich gucke mir alles durch die neurozentrierte Perspektive an, müssen wir erstmal gucken, dass der Beckenboden sozusagen erstmal wieder im Plan ist, dass das Gehirn überhaupt das Gefühl hat, das ist ein relevanter Bereich. Und dann ist es wichtig, dass wir eben nicht irgendwie trainieren, sondern wir müssen uns ganz klar mit der Frage auseinandersetzen. Ist mein Beckenboden wirklich klassisch zu schwach? Das würdest du daran erkennen, dass du eher einen instabilen Sitz hast, ja, vielleicht auch fehlendes Gleichgewicht, so ein Gefühl von irgendwie wackelig, vielleicht so ein Gefühl von wie ein Stück Butter auf der heißen Kartoffel. Ja, du hättest auch das Gefühl, dir fehlt so ein bisschen wie eine nötige Grundspannung. Und wenn es um die Hilfengebung geht, dann hast du immer das Gefühl, du bist so ein bisschen unkoordiniert, irgendwie. Es ist ineffektiv, das Timing, du kriegst nicht das richtig angesteuert, das Gefühl irgendwie ist, du bist so wie immer zu spät. Ja, das könnten Hinweise sein. Natürlich klassisch auch dann Themen wie eine Inkontinenz, wie Hämorrhoiden, wie Rückenschmerzen, wie ein Spitzbauch. Da gibt es eine lange, lange Liste, an der du das erkennen und für dich testen kannst. Und Achtung, Spoiler, ich habe für dich hier in der Beschreibung und in den Shownotes einen Link, wo du einfach mal so einen Beckenbodentest machen kannst. Weil es ja schön und gut, wenn wir heute darüber sprechen, aber mein Ziel ist einfach, dass du für dich greifbar, ja, einfach auch mal gucken kannst, okay, wo stehe ich denn mit meinem Beckenboden, ja? Also mach gerne den Beckenbodentest, dann bist du auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter und weißt auch, ob hinter diesem Thema für dich Gold liegt. Weil der zweite Punkt ist, dass es auch sein kann, dass dein Beckenboden gar nicht zu schwach ist, sondern tatsächlich total verspannt ist. Das würdest du merken, indem unter anderem dein Becken super fest ist. Also es fällt dir super schwer, der Pferdebewegung zu folgen. Es fällt dir auch schwer, mit dem Becken zu kommunizieren, Hilfen zu geben. Du würdest auch merken, dass der Rücken im Zweifel blockiert ist und die Bewegung nicht so richtig durchlässt. Und am Ende wahrscheinlich würde es sich so ein bisschen so anfühlen, als hättest du einen harten Sitz. Und vielleicht merkst du das selber im Körper gar nicht so, weil das für dich schon so, du schon so daran gewöhnt bist und das einfach deine Realität ist. Aber vielleicht merkst du, wenn du umsitzt, wenn du aussitzt, in den Übergängen, dass eben dir der Rücken deines Pferdes nicht klassisch entgegenkommt, sondern vielleicht tatsächlich du eher auch das Gefühl hast, das Pferd versucht so ein bisschen deinen Sitz zu vermeiden, weil er einfach hart ist. Ja, manchmal sind die Grenzen sozusagen verschwimmend, weil ein chronisch verspannter Beckenboden, der einfach die ganze Zeit hält, 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 ist am Ende ja auch ein schwacher Beckenboden, weil ein Muskel, der die ganze Zeit nur eine Sache tut, nämlich halten und verspannen, ist an sich ja ein schwacher Muskel, weil das, was den Muskel stark macht, ist ja öffnen und schließen, öffnen und schließen. Also wenn wir in dieser Vitalität sind, sind wir da nicht, weil wir eine chronische Verspannung haben, müssen wir erst aus der Verspannung raus, um dann trainieren zu können. Das heißt, Schritt 1, überhaupt erstmal neuronale Verknüpfung. Erstmal gucken, wie ist denn der Beckenboden? Also ist, kann ich den ansteuern? Und damit meine ich eben nicht nur die Schließmuskelschicht, die können wir oft noch ansteuern, weil wir das auch geübter sind von Pipi anhalten und Co. Da haben wir dann immer so ein indirektes Training vielleicht auch, ja. Aber die Mittelschicht und vor allen Dingen die goldene innerste Schicht, die ist wirklich das A und O für Reiter. Wenn ich über den Beckenboden spreche für Reiter, dann meine ich immer die innerste Schicht. Die ist nämlich die, die so super verzahnt ist, die dann, wenn sie gut trainiert ist, wenn sie gut arbeitet und uns automatisch hier so eine super schöne Aufrichtung, eine bewegliche Aufrichtung gibt in der Mittelpositur, sodass die Schultern entspannen können, ja, dass der Rücken richtig gut arbeiten kann. Das kannst du dir vorstellen, ne? Das Ganze geht eben nicht nur über den Rücken, das schöne Sitzen, sondern letztendlich ist ja das Becken und der Beckenboden die Basis, auf der die Wirbelsäule aufbaut. Deswegen ist diese Basisarbeit eben auch total wichtig. Und wenn du jetzt schon so ein bisschen Feuer gefangen hast und sagst, oh, ich habe aber das Thema Beckenboden auch unterschätzt, ich würde da gerne noch mehr drüber wissen, kannst du nicht nur den Test machen, um mal so ein bisschen zu greifbar zu haben, wo stehst du denn, sondern du kannst auch in mein Webinar kommen zum Thema Beckenboden. Das ist jetzt ganz aktuell am 5. März 2025 um 20 Uhr. Den Link für die Anmeldung, den setze ich dir hier auch in die Shownotes und in die Beschreibung. Ganz wichtig, das werde ich aber immer wieder wiederholen. Wenn du also diese Folge jetzt zu einem späteren Zeitpunkt hörst und trotzdem das Gefühl hast, so, oh Mann, das wäre genau, was ich will, noch mehr darüber zu erfahren und auch zu erfahren, ja, was kann ich denn jetzt tun? Dann klicke unbedingt auf den Link in den Shownotes und in der Beschreibung. Weil den werde ich immer austauschen, sodass da immer der aktuelle ist, im Zweifel zur Warteliste, sodass du dann nichts verpasst und von mir eine E-Mail kriegst, wenn ich wieder das Thema Beckenboden live unterrichte. Wichtig ist, Thema Beckenbodentraining, dass du bitte, 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 bitte nicht dich verlierst, vielleicht, weiß ich nicht, in Büchern deiner Mutter von vor 50 Jahren, keine Ahnung. Bitte nicht, weil Beckenbodentraining hat sich wahnsinnig entwickelt und die Ideen, die es früher gab zum Thema Beckenbodentraining, die waren oft sehr zielgerichtet auf diese äußerste Schicht. Jetzt kannst du dir, und so viel will ich dir schon mal verraten, aber vorstellen, wenn du ein Training machst, was also den Fokus auf die äußerste Schließmuskelschicht hat, wer setzt sich denn dann aufs Sofa und macht eine Pause? Richtig, die Mittelschicht und die innerste Schicht, weil erstmal hält die Schließmuskelschicht ja alles. Das heißt, es gibt erstmal nicht so einen Alarm. Da geht es auch darum, dass für den Körper ja erstmal wichtig ist, dass wir funktionieren, dass wir überleben, dass alle Organfunktionen ungestört laufen können in dem Moment, wo unsere Organe sozusagen gehalten werden durch die Schließmuskelschicht und nicht irgendwie aus uns rausrutschen, ist aus der Perspektive erstmal das Wichtigste getan, dass wir nun aber schön aufgerichtet, dabei noch beweglich sitzen wollen, auf dem Pferd und eine gute Ansteuerung des Beckens haben wollen, ich sag mal so, das ist deinem Gehirn relativ egal. Das heißt, das fühlt sich im Zweifel in diesem Fahrwasser, in dem du im Moment beckenbodenmäßig unterwegs bist, relativ sicher und okay und sagt, ja, läuft doch, funktioniert doch. Ja. Wenn du mehr willst, musst du aber modernes Beckenbodentraining machen, was explizit diese verschiedenen Schichten im Training berücksichtigt. Das ist super wichtig, sonst kannst du das Gefühl auch gleich lassen, weil im Zweifel verschlimmbesserst du. Und es ist super wichtig, dass du an der neuronalen Ansteuerbarkeit arbeitest, weil sonst wirst du auch das Gefühl haben, du weißt gar nicht, wie du die Übungen umsetzen sollst, weil du versuchst das zwar, aber gefühlt passiert da gar nichts. Das ist genau dieses Gefühl, was am Anfang passieren kann, auch mit dem richtigen Training, dass du erstmal denkst, ich weiß nicht, ob ich das mache oder nicht. Und man kann das halt auch dann nicht so einfach sehen oder überprüfen. Aber dafür habe ich dann ganz viel Tipps parat und Hilfestellungen, damit du durch diese vielleicht etwas herausfordernde Phase gut hindurchkommst. Und bevor du überhaupt anfängst, deinen Beckenboden zu trainieren, ist es erstmal total wichtig zu gucken, ob du nicht in so einer Verspannung festhängst, weil dann kriegst du dich da nicht raustrainiert. Dann brauchst du erstmal die Entspannung. Und genau so ist mein 4-Wochen-Kurs aufgebaut. In Beckenbodenliebe machen wir nämlich genau das. Wir machen erstmal einen Test, wir gucken erstmal, wie ist denn der Status quo. Den habe ich dir hier ja aber auch schon verlinkt, den darfst du jetzt auch schon mal machen. Den gucken wir uns dann ausführlich in dem Kurs einmal an. Und dann ist eben auch die Frage, ne, brauchst du erstmal Entspannung? Brauchst du erstmal neuronale Verknüpfung in Form von Ansteuerung oder brauchst du wirklich einfach Training und für welche Schicht brauchst du Training? Das hat ja auch was mit deinen Zielen zu tun oder auch mit deinen Herausforderungen im Alltag. Vielleicht hast du ja das Gefühl, ja, gerade nur die Ansteuerung deiner Sitzbeinhöcker in den Seitengängen funktioniert nicht so ganz gut. Dann kann ich dir ganz genau sagen, welche Übungen für dich Gold wert sind und welche gut sind, aber du auch gucken kannst, je nach Zeit und Ressourcen, welche du vielleicht auch weglassen kannst. Ja, aber welche brauchst du, um in schon 4 Wochen vielleicht dein Schulterherein viel präziser kommunizieren zu können, weil dein Becken ganz anders an Bord ist. Ja, ich hoffe, ich habe dir Lust auf das Thema gemacht. Du merkst schon, ich laufe richtig warm. Ich habe eine große Leidenschaft für Themen, die versteckt sind, die ein Kellerdasein führen. Das finde ich super spannend, die aufzudecken, hochzuholen ans Tageslicht und zu zeigen, welches echte Potenzial da eben auch drin steckt. Und wenn wir nochmal zurückgehen an den Anfang der Folge, hab im Kopf nochmal ganz klar, wie eng verzahnt der Beckenboden ist mit dem Rücken und dem Psoasmuskel. Und dass es deswegen immer wirklich wichtig ist, beides separat zu betrachten, für sich auch einmal zu überprüfen, ja, wo stehe ich? Habe ich eine Beckenbodenverspannung? Habe ich eher eine Erschlaffung? Habe ich ein Ansteuerungsproblem? Oder liegt mein Problem tatsächlich eher im Bereich vom Psoasmuskel? Oder beides? Ist es eine Kombination? Und deswegen bin ich vielleicht bis heute auch noch nicht auf das gestoßen, was mir da wirklich in meinen Herausforderungen weiterhelfen kann. Gib mir gerne Feedback über deine Aha-Momente, abonniere gerne hier den Podcast, schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail. Ich freue mich über Feedback. Und wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast über den Reiterrücken, dann solltest du genau das jetzt tun, den Beckenbodentest machen und dich fürs Webinar eintragen. Und ich freue mich, dich dort am 5. März zu sehen.